Heute wird es super kompliziert. Wir schauen uns die Abgrenzung zwischen der Beihilfe am Suizid und der strafbaren Fremdtötung an. Und zunächst einmal die Ausgangssituation. Paragraph 212 und Paragraph 216 setzen immer die Tötung eines anderen Menschen voraus. Das sieht man hier am Wortlaut. Wer ist der Täter und ein Menschen, das ist das Opfer. So. Daraus folgt, dass der Suizident straflos ist, weil keine andere Person getötet wird, sondern er tötet sich selbst. Okay. Daraus folgt wiederum, dass die Teilnahme, also die Anstiftung oder die Beihilfe, die sind straflos, wenn es um die Beihilfe an einem Suizid oder die Anstiftung zum Suizid geht, weil sowohl die Anstiftung als auch die Beihilfe setzen eine vorsätzlich rechtswidrige Tat voraus. Und wenn der Suizident ein Suizid begeht, dann ist das ja keine vorsätzlich begangene rechtswidrige Haupttat und damit ist dann die Anstiftung und die Beihilfe straflos. Somit müssen wir jetzt also prüfen, liegt eine Selbsttötung, also liegt ein Suizid vor oder liegt eine Fremdtötung vor? Und das ist die Abgrenzung, die wir in diesem Video uns näher anschauen möchten. Okay, hier seht ihr das auch nochmal verbildlicht. Genau, hier seht ihr auch, dass ihr zwei Schritte prüfen müsst. Also für diese Abgrenzung zwischen strafloser Teilnahme am Suizid und strafbarer Fremdtötung müsst ihr zwei Schritte gehen. In einem ersten Schritt schaut ihr, liegt eine Selbsttötung oder eine Fremdtötung vor? Und wenn eine Selbsttötung vorliegt, dann müsst ihr in einem zweiten Schritt schauen, war diese Selbsttötung eigenverantwortlich oder freiverantwortlich oder nicht. Genau. Also, erster Prüfungspunkt, wir müssen zwischen Fremdtötung und Selbsttötung abgrenzen und das machen wir anhand der Tatherrschaft. Hier ist von allergrößter Relevanz, also es geht nicht klausurrelevanter, dass ihr diese Tatherrschaft normativ, also wertend bestimmen müsst. Ihr müsst nicht nur tatsächlich schauen, der hat aufs Gaspedal gedrückt oder so, sondern ihr müsst das wertend betrachten. Okay, ich möchte hier nochmal ganz kurz erläutern, warum das so klausurrelevant ist, weil der BGH hat das immer anders gesehen und die herrschende Lehre, die hat ihn da sehr kritisiert. Und dann hat der BGH da seine Rechtsprechung geändert im Hinblick darauf, dass das Bundesverfassungsgericht diesen Paragraph 217, das Selbsttötungsverbot, für verfassungswidrig erklärt hat. Und der BGH, der ist dann eingeknickt vielmehr hat er seine Rechtsprechung zu Recht geändert. Und hier hat er dann im Jahr 2022 gesagt, dass wir die Tatherrschaft normativ beurteilen müssen. Und das ist natürlich sehr groß durch die juristischen Medien gegangen. Also jeder Professor und jeder Professor kann natürlich auch Klausurersteller sein bei euch im Examen. Deswegen, jeder Professor weiß von dieser Änderung und deswegen ist das hier höchst klausurrelevant. Insbesondere, weil es sich um ein kompliziertes Thema handelt, wie ihr gleich sehen werdet. Gut, die Tatherrschaft, genau, wenn der später Getötete keine Tatherrschaft hatte, dann ist es eine Fremdtötung. Wenn der Getötete Tatherrschaft hatte, dann ist es eine Selbsttötung und ihr müsst in einem zweiten Schritt prüfen, ob diese Selbsttötung freiverantwortlich war. Okay, jetzt erstmal ein paar Beispiele zu diesem ersten Schritt der Tatherrschaft. Ja, ist das eine Selbsttötung oder eine Fremdtötung? A, B und C haben eine brillante Idee. A fährt Auto und B und C halten sich oben auf dem Autodach fest. Der Erste, der loslässt, verliert. A beschleunigt und B fällt hinunter und stirbt. Strafbarkeit von A nach 212. Wir müssen uns jetzt also fragen, hat sich der B hier eigenverantwortlich gefährdet oder nicht? Oder war das eine strafbare Fremdtötung? Und dieses Problem sprecht ihr am besten in der objektiven Zurechnung an. Und hier müssen wir wohl sagen, der A hatte die Tatherrschaft, weil der A, der saß vor dem Steuer, der hatte die Hände am Steuer und noch viel wichtiger ist, der hatte die Füße am Gaspedal oder am Bremspedal. Also hier hatte ganz klar der A die Tatherrschaft. Diese normative Betrachtung, die ich vorhin so betont habe, die ist hier überhaupt nicht relevant. Ja, weil wir wissen, der A hatte hier die Tatherrschaft. Das hatte er sowohl tatsächlich als auch normativ, wenn ihr das so schreiben wollt, auch okay. Und somit kommen wir zu dem Ergebnis, dass hier eine Fremdtötung vorliegt und hier ist der A dann wahrscheinlich nach 222 strafbar wegen fahrlässiger Tötung. Nächster Fall. Die A und der B planen gemeinsam aus dem Leben zu scheiden. Sie leiten Abgase in ihr altes Auto und warten auf den Erstickungstod. Beide können jederzeit das Auto verlassen. Der B hält das Gaspedal gedrückt, bis er ohnmächtig wird. A stirbt, B wird gerettet. Okay, hier wieder haben wir eine Selbsttötung oder eine Fremdtötung. Wir müssen jetzt schauen, wer hatte die Tatherrschaft hier. Und hier seid ihr mit diesem Anker-Effekt vielleicht ein bisschen schon geprimed, darauf zu sagen, ja, der B saß hier am Steuer und hatte das Gaspedal gedrückt. Deswegen ist der B hier derjenige, der die Tatherrschaft innehatte. Dem ist aber nicht so, weil die A, die konnte ja jederzeit das Auto verlassen. Die hätte einfach nur ihre Hand ausstrecken müssen und dann die Tür öffnen müssen. Dann wäre nichts passiert. Dementsprechend, ja, hatte hier die A Tatherrschaft über ihren Tod und somit liegt hier eine Selbsttötung vor. Und natürlich könnt ihr diesen Fall abändern, wenn ihr sagt, ja, der B, der sitzt am Gaspedal und jetzt betätigt er die Kindersicherung, was dazu führt, dass alle Türen geschlossen sind und nur der B kann diese Kindersicherung entriegeln. Ja, in diesem Fall ganz klar hätte dann der B Tatherrschaft und die A, ja, das wäre dann kein Suizid, sondern eine Fremdtötung. Gut, jetzt diese normative Betrachtung, die ich hier nochmal so betont habe oder vorhin betont habe, die möchte ich hier nochmal betonen. Also hier seht ihr den ersten Leitsatz des BGH, die Abgrenzung strafbare Tötung auf Verlangen von strafloser Beihilfe zum Suizid erfordert eine normative Betrachtung. Und hier müsst ihr also schauen, ja, wer hatte normativ die Tatherrschaft inne, wer steuerte den Tötungsprozess? Und hier müsst ihr argumentieren. Wir werden uns gleich auch noch einen Fall anschauen und da spielen dann so Umstände eine Rolle, wie das spätere Opfer, also dasjenige, was sich tötet, das konnte sich selbst nicht mehr die Spritzen geben. Dann hatte dieses Opfer, das hat den Tatplan ausgeheckt. Also der hatte gesagt, ja, verabreiche mir die Spritzen. Und also das spätere Opfer hatte hier den Tatplan vorgegeben. Und ja, diese wertenden Kriterien kommen dann zum Ergebnis, dass das Opfer die Tatherrschaft in diesem Fall innehatte, obwohl die andere Person die Spritzen tatsächlich verabreicht hatte. Aber man muss halt nicht nur tatsächlich schauen, sondern man muss normativ schauen. Und hier, ja, in diesem Fall, den wir uns auch später anschauen werden, sprach dann normativ alles dafür, dass der Suizident die Tatherrschaft innehatte. Gut, damit haben wir den ersten Schritt abgehakt, also der Unterscheidung zwischen Selbsttötung und Fremdtötung. Jetzt müssen wir bei der Selbsttötung schauen, war diese Selbsttötung frei verantwortlich oder nicht? Und hier gibt es zwei Ansichten. Einmal die Täterperspektive, wo gesagt wird, die Person, die sich tötet, ist Täter gegen sich selbst. Und deswegen müssen wir darauf schauen, ob die Person schuldlos war. Das heißt, ob § 20 Schuldunfähigkeit oder andere Entschuldigungsgründe vorliegen. Die andere Ansicht, das ist die Einwilligungslösung bzw. die Opferperspektive. Hier wird danach gefragt, hätte das Opfer in die Rechtsgutsverletzung einwilligen können? Und ihr müsst hier die Einwilligung dann prüfen. Dazu habe ich ein Video schon gemacht im Strafrecht AT. Insbesondere muss die Einwilligung natürlich frei von Täuschung, Drohung und Zwang sein. Und das Opfer muss einsichtsfähig sein und so weiter. Verfügungsberechtigung. Ihr kennt das. Also ich würde in der Klausur wirklich dieser zweiten Ansicht immer folgen, weil die ist auch, ja, andere Ansicht habe ich hier geschrieben. Vielleicht hätte ich eher herrschende Meinung schreiben sollen, weil diese Einwilligungslösung, die ist deutlich, deutlich beliebter. Genau. Und auch die besseren Argumente sprechen dafür. Also einmal das Argument natürlich Lebensschutz. Wir möchten, wenn das Opfer getäuscht wird, dann soll das nicht frei verantwortlich sein. Das wäre ja nach der Täterperspektive wäre das ja der Fall. Aber nach der Einwilligungslösung ist das nicht der Fall. Und außerdem, was das noch stärkere Argument ist, ist das folgende. Immer wenn wir bei der körperlichen Unversehrtheit oder wenn wir auf andere Rechtsgüter schauen, Eigentum, dann gilt dort die Einwilligung als das Mittel, was dann sagt, ja, okay, du darfst mich schlagen, du darfst mich körperlich misshandeln oder halt eine Körperverletzung begehen. Wenn zwei Boxer im Ring stehen oder wenn die Fußballspieler auf den Platz gehen, dann haben wir immer diese Einwilligung in das höchstpersönliche Rechtsgut der körperlichen Unversehrtheit. Deswegen muss es doch auch bei diesem Rechtsgut um die Einwilligung gehen. So diese Argumentation. Ah ja, hier nochmal ganz kurz das Beispiel vom Sirius-Fall. Ich hoffe, ihr kennt den alle. Jedenfalls ganz kurz erklärt, irgend so ein Typ und eine Frau lernen sich kennen und die verstehen sich gut, sprechen über Philosophie. Der Mann sagt, ja, ich bin vom Stern Sirius. Die Frau glaubt dem das auch. Jetzt sagt der Mann, ja, damit du zu einer höheren Ebene aufsteigen kannst, eine höhere Ebene des Seins, dafür musst du dich in eine Badewanne legen und dann dort einen Föhn reinwerfen, der halt am Strom angeschlossen ist. Die macht das und ja, sie stirbt aber nicht. So, in diesem Fall kommt auch eine eigenverantwortliche Selbstgefährdung in Betracht. Sie hatte natürlich Tatherrschaft, weil sie warf den Föhn in das Wasser, in die Badewanne. Okay, wobei hier könnte man auch mit der neueren Rechtsprechung vielleicht sagen, ja, normative Betrachtung, der war die ganze Zeit am Telefon mit ihr. Oh, der hatte vielleicht, ja, egal. Also wir sagen einfach mal, Tatherrschaft ist hier zu bejahen. Und dann zweiter Punkt ist dann die Freiverantwortlichkeit. Und in diesem Punkt würde man nach der Täterlösung zu dem Ergebnis kommen, dass die hier freiverantwortlich gehandelt hat. Also, dass hier ein Suizid vorliegt. Und nach der Einwilligungslösung würden wir zum Ergebnis kommen, nein, das hier war keine, es war ja nur im Versuchsstadium, weil sie ist am Ende nicht gestorben. Nach der Einwilligungslösung würden wir aber sagen, nein, das hier war keine frei verantwortliche Selbstgefährdung, weil sie hier getäuscht wurde von dem Mann. Okay, Dann gibt es bei dieser Einwilligung noch dieses Problem der Motivirrtümer. Ja, schaut euch dazu mein Strafrecht-AT-Video an. Möchte ich hier nicht weiter erläutern. Ja, okay, ganz kurz. Die eine Ansicht sagt, Motivirrtümer sind auch beachtlich. Jeder Willensmangel ist beachtlich für die Einwilligung. Und wenn ein solcher Willensmangel vorliegt, dann ist die Einwilligung unwirksam. Okay, so die eine Ansicht. Und die andere Ansicht, die sagt, nein, Motivirrtümer sind nicht relevant. Ein Willensmangel ist für die Einwilligung nur dann relevant, wenn eine rechtsgutsbezogene Fehlvorstellung hervorgerufen wird. Okay, dazu habe ich aber auch, wie gesagt, schon ein Strafrecht-AT-Video gemacht. Das erläutere ich da mehr. So, dann ein Beispiel für die Eigenverantwortlichkeit oder die Freiverantwortlichkeit. A hat einen Blutalkoholwert von 3,5 Promille. B gibt A Heroin. A spritzt sich die Überdosis und stirbt. Okay, also hier hatte der A ganz klar die Tatherrschaft, weil er hat sich selbst das Heroin gespritzt. Somit hatte er die Tatherrschaft. Somit haben wir hier eine Selbsttötung. Und dann stellt sich die Frage, war das hier frei verantwortlich oder eigenverantwortlich? Und nach der Täterperspektive würden wir sagen, nein, weil der A, der hatte 3,5 Promille und das ist somit schuldunfähig nach § 20 StGB. Und auch nach der Opferperspektive würden wir zu diesem Ergebnis kommen und somit kann ein Streitentscheid dahinstehen. Nach beiden Ansichten handelte A nicht eigenverantwortlich und somit ist B hier strafbar nach 222 StGB. Oder falls er einen entsprechenden Vorsatz hatte, vielleicht auch nach 212 StGB. Gut, und damit komme ich jetzt zu meinem Hauptteil. Hier wollte ich die ganze Zeit hinkommen, zu diesem Punkt. Wir schauen uns jetzt ganz kurz oder in gebotener Kürze den Insulinfall des BGH an. Ich werde nämlich im nächsten Video noch ein Beispiel machen. Also dann habt ihr zwei ausführliche Beispiele zu diesem Problem der Tötung auf Verlangen versus Beihilfe bzw. Teilnahme am straflosen Suizid. Der Fall ist der folgende. F und M leben in einer glücklichen Ehe. M ist schwerst krank. Er ist ein bettlägeriger Pflegefall. Darüber hinaus hat er Arthrose, was dazu führt, dass er sich nicht selbst Insulinspritzen verabreichen kann. Seine Frau F kümmert sich um ihn und gibt ihm auch regelmäßig diese Insulinspritzen. So, M äußert jetzt den Wunsch, sterben zu wollen. M verfasst ein Schreiben, auf dem steht, dass er sterben wolle und dass er seine Frau F verboten habe, einen Arzt zu alarmieren. M nimmt jetzt sämtliche Schlaf- und Schmerztabletten, die er zu Hause ja hat, in den Mund und schluckt diese. Das macht er von sich aus, also da hilft die F nicht. Anschließend fordert jetzt der M die F auf, sämtliche Insulinspritzen zu injizieren. M stirbt durch Unterzuckerung aufgrund der Verabreichung der sämtlichen Insulinspritzen. Allerdings hätten diese sämtlichen Schlaf- und Schmerztabletten ihn auch später getötet. So, M ist jetzt gestorben, ist die F hier strafbar. Und das Landgericht hat die F zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr verurteilt, wegen Tötung auf Verlangen, § 216, weil die F hat hier Insulinspritzen verabreicht. Das könnte ja eine Tötung auf Verlangen nach 216 sein. Okay, schauen wir uns jetzt also die Tötung auf Verlangen an, nach § 216. F könnte sich wegen Tötung auf Verlangen nach § 216 StGB strafbar gemacht haben, indem sie M die Insulinspritzen verabreichte. Zunächst einmal der objektive Tatbestand. Hier wollte ich nochmal ganz kurz auf mein vorheriges Video Bezug nehmen, weil in meinem vorherigen Video habe ich jetzt ja objektiver Tatbestand, Verlangen, ausdrücklich und so weiter, ernstlich Das habe ich da so genannt. Das ist auch richtig. Allerdings müsst ihr natürlich beachten, dass der 216 eine Privilegierung vom 212 ist. Also die Voraussetzungen vom 212 müssen natürlich auch vorliegen. Und dementsprechend können wir hier prüfen, Erfolg, was wir vom Paragraph 212 kennen, dann die Tathandlung, okay, dann die Kausalität. Hier war das Injizieren der Insulinspritzen kausal für den Tod von dem Mann, von dem M. Und hier liegt sogenannte überholende Kausalität vor, ist okay, überspringen wir. Und dann kommen wir zum Hauptpunkt der objektiven Zurechnung. Hier stellt sich jetzt das Problem der eigenverantwortlichen Selbstgefährdung. Und hier müsst ihr, wie gesagt, erstmal die Tatherrschaft beurteilen. Und hier müssen wir normativ abgrenzen. Und hier hat der BGH gesagt, ja, der M, der hat den Plan ausgeheckt. So, dann hat der M selbst die Tabletten genommen. Okay, dann hat der M zu der F gesagt, hey, hol die Insulinspritzen und injiziere die mir. Darüber hinaus war der Zweck des Insulins nur die Sicherstellung, dass der M auch wirklich stirbt. Also der M hatte zu der F noch gesagt, hey, spritz mir noch das Insulin, ich will nicht irgendwie noch als Zombie zurückkehren. Also der wollte wirklich sterben und war sich halt nicht sicher, ob seine Schlaftabletten und ausreichen würden. Deswegen sollten auch noch die Insulinspritzen gesetzt werden. Okay, er hat die selbst geschluckt, das habe ich schon gesagt. Und wir müssen auch bedenken, dass der M sich selbst gar nicht das Insulin spritzen konnte. Und nachdem das Insulin dann von der F gespritzt wurde, hat der M nichts gemacht. Er hätte jetzt zu der F sagen können, hey, ruf 112 an, also ruf den Notarzt. Aber das hat der M nicht gemacht. Und deswegen kommt der BGH hier aufgrund der normativen Betrachtung zu dem Ergebnis, dass der M die Tatherrschaft innehatte und nicht die F. Obwohl man ja denken könnte, ja, die F, die hat doch die Spritzen tatsächlich gesetzt. Aber nein, der BGH erteilt dieser Beurteilung eine Abfuhr und sagt, normativ betrachtet hatte der M die Tatherrschaft und wir müssen das normativ beurteilen. Somit haben wir also eine Selbsttötung und damit fliegen wir bei der objektiven Zurechnung raus. Also es liegt keine Tötung auf Verlangen nach 216 vor durch das Injizieren der Insulinspritzen. So, jetzt kommen wir zum zweiten Prüfungspunkt. Jetzt könnte ja eine Tötung auf Verlangen durch Unterlassen vorliegen, weil die F hat ihm diese Spritzen verabreicht, dann ist der M ohnmächtig geworden. So, und zu diesem Zeitpunkt hat dann die F nicht mehr den Arzt gerufen. Also als der M ohnmächtig wurde, hat die F nichts gemacht. Und dieses Unterlassen könnte ja jetzt auch strafbar sein. Und das ist eine Tötung auf Verlangen durch Unterlassen nach § 216 13 1 StGB. Okay, also das hier ist jetzt dieser andere Zeitpunkt, diese andere Tathandlung, auf die wir schauen. Okay, F könnte sich strafbar gemacht haben wegen Tötung auf Verlangen durch Unterlassen, indem sie es unterließ, den Notarzt zu rufen, als M das Bewusstsein verlor. Gut, kommen wir zum Tatbestand. Die Voraussetzungen vom 216 liegen vor. Das war ein Verlangen, das war ernstlich gemeint und ausdrücklich und so weiter. Jetzt stellt sich aber die Frage, hatte die F hier eine Garantenstellung? So. Und hier müssen wir jetzt differenzieren. Wir müssen bei der Garantenstellung danach differenzieren, bestand eine Garantenstellung? Hier ganz klar zu bejahen, weil die waren verheiratet und dementsprechend eheliche Lebensgemeinschaft, das führt zu einer, wir können die Garantenstellung bejahen. So, aber jetzt in einem zweiten Schritt müssen wir noch prüfen, ob aus dieser Garantenstellung auch eine Handlungspflicht erwuchs. Also ihr müsst ja im Zivilrecht oder eigentlich wirklich immer in Jura, sowohl im Zivilrecht als auch im Strafrecht, im öffentlichen Recht fällt mir kein Beispiel ein, aber da müssen wir immer schauen, okay, die hat hier nicht aktiv gehandelt. So, bestand aber eine Pflicht zum Handeln. So, und dann müsst ihr schauen, okay, hier gab es eine Garantenstellung, die waren in einer Ehe, und dann müsst ihr euch fragen, begründet diese Garantenstellung dann eine Handlungspflicht dahingehend, dass sie den Notarzt rufen musste, in diesem Fall. So, und das hier war super umstritten. Also wirklich sehr, sehr, sehr problematisch hier, weil der BGH hat früher immer vertreten, wenn der Sterbewillige, also hier der M, sein Bewusstsein verliert, dann hat er nicht mehr die Tatherrschaft inne, sondern es tritt ein Tatherrschaftswechsel ein und daraus folgt dann, dass die, ja hier die F, dann aus Paragraph 216, Paragraph 13 bestraft wird, wegen Tötung auf Verlangen durch Unterlassen. Das war die frühere Ansicht des BGH. Und das wurde jetzt im Jahr 2022 durch den BGH geändert, diese Rechtsprechungslinie. Und der BGH sagt hier jetzt, die Garantenpflicht wird situationsbezogen suspendiert. Also wir pausieren die Garantenpflicht in diesem Fall, weil sonst würde ein Wertungswiderspruch zu der eigenverantwortlichen Selbstgefährdung vorliegen. Das ist meiner Meinung nach und auch nach der herrschenden Literatur, die immer diese frühere Ansicht stark kritisiert hatte, ist das stärkste Argument, weil wir haben hier ja gesagt, bei der Tötung auf Verlangen durch Verabreichen der Spritzen haben wir gesagt, ja, hier liegt eine eigenverantwortliche Selbstgefährdung vor, hier liegt einfach nur ein Suizid vor. Und jetzt hatte der, und früher hatte der BGH gesagt, ja, okay, aktiv hat sie halt nicht den getötet, aber dann durch Unterlassen. Ja, das ist doch ein Wertungswiderspruch. Und zweites Argument ist natürlich auch das selbstbestimmte Sterben mit der Würde des Menschen, weil Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz, die enthalten dieses Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Und zuletzt auch noch gibt es noch den 1901a BGB. Da, ja, könnt ihr euch mal durchlesen. Der spricht auch dafür, dass die F hier keine Garantenpflicht hatte. Also sie hatte zwar eine Garantenstellung, aber keine Garantenpflicht. Aus dieser Garantenstellung erwuchs keine Pflicht für die F, den Notarzt zu rufen. Und somit kommen wir zu dem Ergebnis hier, dass die F sich nicht wegen Tötung auf Verlangen durch Unterlassen strafbar gemacht hat. Ein weiteres Beispiel, das war von der Staatsanwaltschaft München. Da war der Fall, dass die Oma O sterben möchte. Die holt sich jetzt irgendwie Medikamente, die man dafür braucht. Und jetzt lädt sie ihre Familie zu einem gemeinsamen Abendessen ein. Nach dem Essen geht sie in ein Nebenzimmer und nimmt dort die Tabletten ein, die sie umbringen. So, und jetzt wurde untersucht gegen die Familienmitglieder, ob die sich wegen Tötung auf Verlangen durch Unterlassen strafbar gemacht haben. Aber nein, hier dieser Punkt, nämlich mit dieser neueren Rechtsprechung würden wir jetzt sagen, nein, die Familienmitglieder, die hatten zwar eine Garantenstellung, weil das war deren Familienmitglied, die Oma O, aber aus dieser Garantenstellung erwuchs keine Garantenpflicht. Wir suspendieren diese. Perfekt, damit haben wir wirklich 70% oder 80% dieses Falles abgehakt. Wir kommen noch zu zwei Nebenkriegsschauplätzen. Einmal der versuchten Tötung auf Verlangen. Wir sind ja jetzt bei diesem ersten Punkt, bei der Tötung auf Verlangen durch das aktive Handeln, durch das Verabreichen der Insulinspritzen sind wir ja rausgefallen, weil wir gesagt haben, dass eine eigenverantwortliche Selbstgefährdung vorliegt. Also, dass eine Selbsttötung vorliegt. Und wenn die F jetzt aber Tatentschluss bezüglich der Tatherrschaft gehabt hätte, dann würde der versucht, also dann wäre die versuchte Tötung auf Verlangen, wäre dann zu bejahen gewesen. Aber sie hatte hier keinen Vorsatz bezüglich dieses, bezüglich der Tatherrschaft und somit liegt keine versuchte Tötung auf Verlangen vor. Jetzt dieser zweite Punkt, die Tötung auf Verlangen durch Unterlassen, da haben wir ja jetzt gerade gesagt, dass die F keine Garantenpflicht hatte, weil diese wurde situationsbezogen suspendiert. Und jetzt könnte sich aber die Frage stellen, ja, was ist aber, wenn sie sich irrig vorstellte, dass sie diese Garantenpflicht hatte? Also, was ist, wenn sie sich vorgestellt hätte, ja, aus meiner Garantenstellung muss ich jetzt den Notarzt rufen? Was ist, wenn sie diese Vorstellung gehabt hätte? Aber hier müssen wir sagen, oder hier müsst ihr differenzieren. Ihr müsst zwischen der Garantenstellung und der Garantenpflicht differenzieren. Und die Garantenstellung, das ist ein objektives Tatbestandsmerkmal, das ist was Tatsächliches. Und die Garantenpflicht, also die Pflicht, welche aus der Garantenstellung erwächst, die ist etwas Rechtliches. Und daher würde die F, wenn sie sich irrig vorgestellt hätte, diese Garantenpflicht zu haben, den Notarzt zu rufen, wenn sie sich das vorgestellt hätte, dann wäre das nur ein Irrtum über das Rechtliche und somit nur ein Warndelikt. So, letzter Punkt, letzter Prüfungspunkt, den wir hier abhaken müssen, ist die unterlassene Hilfeleistung, also das echte Unterlassungsdelikt. Hier kommen wir zu dem Prüfungspunkt, liegt hier ein Unglücksfall vor? Und hier sagt die eine Ansicht, ja, es liegt ein Unglücksfall vor bei einem frei verantwortlichen Suizid. Eine andere Ansicht sagt, nein, wenn ein frei verantwortlicher Suizidentschluss vorliegt, dann ist das kein Unglücksfall im Sinne des 323c. Das könnt ihr so sehen, das könnt ihr so sehen. Ist eigentlich, ja, also eigentlich ist diese zweite Ansicht besser, also es liegt kein Unglücksfall vor, weil das war hier ein frei verantwortlicher Entschluss und dafür spricht auch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Somit kein Unglücksfall. Wenn ihr das aber anders seht, dann kommt ihr zum Hilfsgutachten und hier würdet ihr dann bei der Zumutbarkeit rausfliegen. So hat es der BGH gemacht. Also der BGH, der hat den Unglücksfall noch bejaht, aber er hat hier bei der Zumutbarkeit gesagt, nein, es ist hier nicht zumutbar, dass die F den Notarzt ruft, weil wir müssen bei der Zumutbarkeit müssen wir eine Interessenabwägung vornehmen und hier ja die Interesse des Suizidenten, hey, ich möchte sterben. Und das ist natürlich ein super gewichtiges Interesse. Und ja, mir fällt auch eigentlich kein Fall ein, was dieses Interesse überwiegen könnte. Und somit hat der BGH dann hier gesagt, nein, es ist nicht zumutbar. Und somit kommen wir zum Gesamtergebnis, dass die F straflos ist. Sie ist nach keinem Straftatbestand hier zu verurteilen. Genau, wie gesagt, ich werde auch nochmal in meinem nächsten Video einen Beispielfall machen, wo ich nochmal hier diese Punkte einmal bespreche. Darüber hinaus möchte ich noch auf dieses Video von Altmann Schmidt hinweisen, was diesen Insulinfall, ja, zumindest die Problempunkte dort anspricht. Perfekt, hier seht ihr dann die Kontrollfragen und das war's dann von dem heutigen Video. Fragen, Kommentare könnt ihr unten dalassen, ihr könnt den Kanal wie immer gerne abonnieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.